Hallo und herzlich willkommen zu Geschichten aus dem Leben, einem Podcast mit spannenden Gästen aus den verschiedensten Bereichen und mir, Felix Kupferer. Heute zu Gast ist Edda bei mir. Hallo, schön, dass du da bist, Edda.
Hallo, ich freue mich, hier zu sein.
Fällt mal kurz zum Einstieg. Wer bist du und was machst du so im Leben?
Genau, ich bin Edda. Ich bin noch 24 Jahre alt. Ich habe diesen Monat Geburtstag. Wichtigster Fakt zuerst. Und habe mit meiner Mama gemeinsam das Social Impact Label iSociety gegründet, das sich vor allem für Inklusion, also speziell auch für Menschen mit Down-Syndrom einsetzt. Die Idee kam so ein bisschen durch meine Schwester, weil die wurde mit dem Down-Syndrom geboren. Und dadurch habe ich so einen Bezug zu diesem Thema entwickelt, weil ich irgendwie dann auch immer gesehen habe, wie viele Hürden meine Schwester hat, aber auch wie viele Hürden zum Beispiel meine Mama hat. Einfach was für viele komplexe Themen damit einhergehen. Und habe dann irgendwie immer gedacht, ach, wie kann man dieses Thema vielleicht spannender rüberbringen, überhaupt rüberbringen und auch vielleicht so ein bisschen die Angst vor diesem Thema nehmen. Ich glaube, gerade bei so einem Thema muss man vielleicht versuchen, es so unkompliziert wie möglich zu machen, um so ein bisschen den Zugang zu schaffen. Und dann sehe ich irgendwie parallel eben, wie meine Freunde teilweise gerne so Geld für Kleidung ausgeben, die auf Instagram oder wo auch immer beworben wird. Und dann dachte ich, wieso kann man nicht coole Kleidung machen, die man wirklich auch gerne trägt und auch einfach trägt, weil man sie vielleicht auch einfach hübsch findet. Und dadurch dann auf das Thema Inklusion so eine Art, ja, zu sprechen kommt und dadurch irgendwie so eine Brücke hat, also Kleidung so ein bisschen als Kommunikationswerkzeug nutzt.
Und es klappt auch wirklich. Also ich habe auch euer Shirt immer wieder an und weil jedes Mal angesprochen, es sieht so cool aus, was ist das? Und dann erkläre ich und dann ist so ein direktes Gespräch in diese Richtung gelenkt.
Ja, mega. Also das ist genau das, was wir erreichen wollen. Freut mich, dass das wirklich funktioniert. Dadurch hat sich auch eigentlich der Gedanke immer weiter so entwickelt und ich einfach angefangen, so Designs zu erstellen und es dann irgendwie mit Markenrecht auseinanderzusetzen. Diese ganzen Sachen, die dann da plötzlich mit einherkommen und dann irgendwie einfach losgelegt.
Wie findet man für eine Modefirma quasi auch die richtigen Designer, Lieferanten? Wie stellt man sicher, dass das auch alles seinen eigenen Ansprüchen an Gerechtigkeit und Fairness zum Beispiel entspricht?
Das ist auf jeden Fall kein leichtes Thema, weil wir das auch echt, wir haben iSociety ja so aus der, also nicht aus der Garage, weil wir wohnen in einer Wohnung, aber so aus dem Wohnzimmer gegründet sozusagen und auch nicht jetzt irgendwie viel Geld da reingesteckt, also nicht jetzt irgendwie eine Agentur beauftragt, die uns CI macht oder ein Freelancer oder dann noch ein Anwalt, der uns hier alles regelt, sondern wir haben das halt irgendwie alles so weit wir konnten selber gemacht, das Design zum Beispiel mir einfach selber ausgedacht, irgendwie einfach angefangen so auf Procreate rumzukritzeln. Und der Smiley lehnt ja so ein bisschen an das Down-Syndrom. Also es ist ja ein Smiley mit drei Augen, der zum einen ja einfach ein Smiley sein soll, aber eben ein bisschen anders. Bei der Trisomie 21 ist das 21. Chromosom ja dreimal vorhanden, anstatt zweimal. Also im Allgemeinen soll es sozusagen heißen, man kann auch glücklich sein, auch wenn man irgendwie in Anführungsstrichen anders ist. Und machen ja auch aktuell nur On-Demand. Also wenn du jetzt einen Pulli bestellst, dann liegt der noch nicht bei uns im Lager sozusagen, sondern wir produzieren den erst, wenn du bestellst. Und zum einen ist das nachhaltiger, weil wir können unseren Ansturm gar nicht so richtig berechnen. Für uns aber auch eben messbarer, weil wir uns dann auch nicht finanziell ultra verkalkulieren. Eigentlich machen wir auch wirklich alles selbst, also Lieferketten so kurz, wie sie überhaupt sein können. Wir holen das ja ab, wenn es fertig ist, bei der Produktion und dann verpacken wir das und schicken das quasi raus an die Person, die bestellt hat. Also das wird auch alles eigentlich von uns immer persönlich gemacht.
Und wenn ihr jetzt quasi euch auf die Fahne geschrieben habt, dass ihr Inklusion vermitteln wollt, ist eigentlich auch für euch als Unternehmen oder Markenanliegen auch selbst inklusiv zu sein. Wie schafft ihr das? Also habt ihr Leute mit Behinderung eingestellt oder wie ist iSociety auch inklusiv als Label an?
Als wir angefangen haben, hatten wir wirklich erstmal nur diesen Gedanken, dass wir so Inklusion kommunizieren wollen. Und dann haben wir irgendwie gedacht, nee, also wir möchten das kommunizieren, aber wir möchten es auch leben. Und haben dann jetzt mittlerweile einen Mitarbeiter mit Down-Syndrom, Timo. Also wir sind aktuell sozusagen ein Team von drei, also Timo, meine Mama und ich. Und genau, Timo, der ist wirklich so eine Bereicherung. Also als wir dann angefangen haben, irgendwie mit ihm zu arbeiten, wussten wir auch gar nicht so genau, was auf uns zukommt, weil man hat das ja auch trotzdem in dem Maß dann noch gar nicht selber gemacht. Und man hat sich natürlich gewünscht, dass das cool funktioniert und tut's irgendwie auch. Klar liegt das auch an Timo. Also ich glaube, das ist von, wie es mit normalen Mitarbeitern, die keine Behinderung haben, ja auch ist so. Es kann ein Match sein und es kann auch nicht passen. Also ohne Timo wären wir auch gar nicht da, wo wir jetzt sind, weil das irgendwie jetzt irgendwie so ein eingespieltes Team, der ergänzt uns, macht auch viel selber so Kommunikation, ist auch aktiv irgendwie selber in den sozialen Medien. Also funktioniert echt cool.
Also er ist auch sehr stark für eure Marke einfach das Gesicht so ein Stück weit geworden. Das ist mein Eindruck auf Social Media auch. Und das ist ja irgendwie auch schön, dass man wirklich dann so greifbar auch das mitbekommt, dass auch Menschen mit Behinderung Teil von sowas Großem sein können und so eine Marke auch mit aufbauen können und da auch wirklich, dass ihr das vorlebt am eigenen Unternehmen, wie das funktionieren kann. Vielleicht auch ein bisschen, klar, in so großen Unternehmen ist es nochmal andere Strukturen, das ist vielleicht immer schwieriger, da Inklusion ja auch zu leben und Menschenbehinderung einzustellen. Aber auch da würde es, glaube ich, teilweise vielleicht mehr gehen, als es gemacht wird, weil Firmen sich ja auch quasi ein bisschen freikaufen können. Also wenn sie, glaube ich, eine bestimmte Strafe zahlen, dann müssen sie niemanden einstellen, diese Quote nicht erfüllen. Und das ist vielleicht der bequemere Weg daraus, aber es ist nicht die Lösung.
Ja, voll. Also es ist auch ein ganz großes Thema. Beinahe jeder zehnte Mensch tatsächlich ja lebt in Deutschland mit einer Behinderung, was finde ich jetzt eine sehr, sehr starke Zahl ist. Also natürlich sieht man auch nicht jeden. Wenn man so um sich herum guckt, vor allem in der Arbeitswelt, sieht man ja super selten jemanden jetzt zumindest mit einer sichtbaren Behinderung oder dass man von dieser weiß. Also ich denke mal, es sind auf jeden Fall nicht jeder Zehnte, den man sieht, beinahe. Und es gibt eben, weil Unternehmen sich ja ab einer gewissen Größe so, also wortwörtlich freikaufen können. Also die haben ja dann die Regel, dass sie, glaube, 5% einstellen müssen. Aber genau das machen die eben nicht, weil man dann einfach einen Abschlag zahlen muss. Oder oft wird das auch ein bisschen umgangen, indem die dann eben Leute einstellen, die eine gewisse Sehschwäche oder so haben. Ist ja auch aus deren Sicht, ich meine, die arbeiten wirtschaftlich, die wollen da irgendwie ihr Profit schlagen und dann macht sowas natürlich, macht es vielleicht einfach für die mehr Arbeit und mehr Arbeit, das will man vermeiden. Ich glaube, deswegen ist uns das auch so wichtig, dass wir inklusiv arbeiten, weil wir vielleicht dann auch so ein bisschen zeigen können, so kann es ja auch funktionieren. Und ich glaube, man muss da vielleicht auch mit einer gewissen Offenheit einfach so ein bisschen rangehen.
Und ich glaube, was auch funktionieren kann oder auch nicht, ist Zusammenarbeit mit der eigenen Mutter. Also ich meine, jetzt wo so ein kleines Team noch seid, zu dritt als Kernteam, ist ja auch eine sehr spezielle Dynamik, denke ich. Und wenn man sich dann darauf einlässt, Mutter-Tochter-Gespann zusammen eine Firma zu gründen, ich glaube, das kann auch ziemlich nach hinten losgehen und ziemlich krachen. Wie ist es denn bei euch? Gibt es da auch mal irgendwie Konflikte oder ist es sehr harmonisch?
Ich hätte nicht gedacht, dass ich jetzt mit fast 25 meine Mama noch täglich kontaktiere. Also wenn wir jetzt irgendwie, wenn ich zum Abendessen bei meiner Mama bin, reden wir dann über iSociety. Wenn ich irgendwie mit ihr im Auto sitze, reden wir über iSociety. Dann und 3 Minuten später reden wir über, weiß ich nicht, über eine schöne Wandfarbe. Also es geht, es trennt so ein bisschen das Private vom sozusagen beruflichen Anführungsstrichen nicht mehr. Ehrlich gesagt, eigentlich genieße ich das auch. Also es ist irgendwie sehr familiär mit seiner Mama, also mit meiner Mama zusammenzuarbeiten. Aber ich, wahrscheinlich hängt das auch von Mutter zu Mutter und von Tochter zu Tochter ab. Aber meine Mama war ja, also ist ja auch recht jung. Wir haben nur 21 Jahre Altersunterschied. Ich glaube, dadurch kommen wir auch so gut miteinander klar, weil wir irgendwie so eine recht enge Beziehung zueinander haben.
Bisschen wie bei Gilmore Girls. Rory und Lorelei.
Stimmt.
Ne, cool, das ist doch schön, dass es dann funktioniert, weil es macht ja auch viel aus, dass man zusammen als Team harmoniert und dann auch am selben Strang zieht. Was auch, glaube ich, einfach in eurem Fall, eben weil es euch so ein Herzensthema ist, auch nochmal leichter fällt als vielleicht in anderen Firmen. Jetzt ist ja trotzdem euer Label noch relativ klein, würde ich mal behaupten, und auch noch relativ jung. Also jetzt 2,5 Jahre oder so sehe ich gerade. Das heißt, ihr habt ja noch vieles auch an Aufbauarbeit wahrscheinlich vor euch. Irgendwie so bekannter werden, Umsatz steigern, skalieren, größer werden. Trotzdem habt ihr schon als so kleines Label, finde ich, doch relativ spannende und auch krasse eigentlich, ehrlicherweise, Kooperationen gehabt. Also einmal letztes Jahr mit Barbie in Zusammenarbeit für eine Kollektion und letztens auch ein Video, in dem Tim Melzer quasi sich zu Wort gemeldet hat für euch, mit euch. Wie habt ihr es geschafft, so große Marken und Namen auch für euch zu begeistern?
Also meine Mama und mir fällt es wirklich deutlich leichter, persönlich sowas rüberzubringen, als zum Beispiel über Instagram. Das ist vielleicht auch ein Punkt, an dem wir sogar noch ein bisschen arbeiten müssen, dass wir vielleicht auch unseren Sparkle, den wir so haben, wenn wir so von Person zu Person reden, dass wir den auch rüberbringen können auf Instagram. Ich glaube, da fühlen wir uns vielleicht auch einfach noch gar nicht so wohl, dass man sich da so, ich weiß nicht, so doll rauslässt. Und ich merke aber, dass wenn wir eben mit so Leuten wie Barbie, also Leuten, mit so Firmen wie Barbie reden, dass die dann aber schon direkt merken, was wir irgendwie für eine Idee dahinter haben und dass das irgendwie so ein Herzensprojekt ist. Und die Leute, die das dann eben auch irgendwie so sehen möchten, das dann halt auch irgendwie in irgendeiner Form, ja, irgendwie mitmachen und auch unterstützen.
So bei Barbie, weil eben dann auch gerade die eine Puppe rausgebracht haben, die selbst auch Down-Syndrom hat, hat es einfach perfekt gepasst als Partnerschaft. Dann ist aber hier so ein paar Zufälle zusammenspielen müssen, vielleicht auch die richtigen Kontakte. Also es ist ja immer eine Gemengelage aus mehreren Dingen, die dann zusammenkommen. Das ist ja auch immer das, irgendwie immer wieder anklopfen, immer wieder ein bisschen auch vielleicht hausieren gehen, immer wieder versuchen, Leute zu überzeugen und für sich zu gewinnen. Und es klappt nicht immer, aber wenn es dann klappt, dann man kann da auch echt groß bei rauskommen.
Ja, voll. Also das ist auch, würde ich sagen, das A und O. Also wir hatten ja auch einen Artikel im Hamburger Abendblatt. Das habe ich so ein bisschen mitgenommen aus den PR-Agentur-Zeiten, dass man einfach manchmal auch ein bisschen das Gefühl hat, man nervt. Und damit nervt man oft aber auch gar nicht, sondern man hat selber nur das Gefühl, man nervt. Und dann habe ich da eben nochmal angerufen, einmal mehr. Und dann plötzlich hatte die Redakteurin total Interesse daran, darüber zu berichten. Also ja, einfach irgendwie dranbleiben.
Wie man Inklusion und Behinderung auf Instagram und Social Media sichtbar machen kann, war ja auch dein Bachelorarbeitsthema. Wie bist du da vorgegangen und was hast du auch dabei rausgefunden im Zuge der Recherchen für die Arbeit?
Habe ich das auf, ja, durch eine Umfrage die Leute so ein bisschen gefragt. Ich weiß nicht, ob du auch dran teilgenommen hast.
Kann sogar sein, dass du es sagst. Ich überlege gerade.
Und ja, habe ich die Leute gefragt, irgendwie, welche Form von Kommunikation sie am spannendsten finden, also ob sie es spannend finden, dass wir Fakten kommunizieren, also sowas wie jeder zehnte Mensch oder solche Sachen, oder ob sie es spannend finden würden, dass ich Kleidung zeige, oder ob sie es spannend finden, dass Mama und ich unsere persönliche Story erzählen. Also was wollen die überhaupt sehen? Zum Beispiel kam dann daraus, dass die gerne so persönliche Stories eigentlich am besten finden. Also wenn wir zum Beispiel also zeigen, wie Timo auch arbeitet, wie es ihm generell geht, was er so macht, das finden die Leute irgendwie spannender, als wenn wir hier so, keine Ahnung, nur einen Pulli zeigen. Und daraus konnte ich jetzt natürlich auch irgendwie mitnehmen, was die Leute sehen wollen und wie ich es dann eben auch rüberbringen kann.
Und das ist ja auch eine gute Basis, denke ich, sowohl für eure Marke jetzt als auch für die weitere Medienarbeit und überhaupt auch Kommunikation bei allen Kanälen. Und ich denke auch, da muss noch einiges passieren in der Gesellschaft, also nicht nur von dir und von euch aus, sondern auch generell, weil einfach das Thema Behinderung und Inklusion noch nicht so weit ist, wie es sein könnte und sein müsste, auch aus diversen Gründen vermutlich. Wie stehst du allgemein dazu? Also wie findest du, dass wir als Gesellschaft, wir als Deutsche jetzt mal einfach auch speziell mit den Themen Behinderung umgehen im Alltag?
Also ich glaube, es ist auch, wie du ja auch schon sagst, es ist so ein komplexes Thema. Ich finde auch gar nicht, dass man da irgendwie immer den Einzelnen dann für verantwortlich machen kann, weil ich glaube, die meisten Menschen haben gar nicht jetzt irgendwie was gegen Inklusion, aber es kann nicht jeder setzt sich jetzt auch aktiv dafür ein, weil viele eben auch diesen Bezug gar nicht haben, den ich jetzt zum Beispiel habe. Es wird zum einen viel gemacht, also es gibt ja auch viele Angebote und es wird daran gearbeitet von vielen Leuten, dass Menschen mit Behinderung auf also verschiedene Art und Weisen integriert werden. Aber es ist eben auch noch ultra viel zu tun. Also wenn ich das halt so sehe, wie das zum Beispiel auch mit Werkstätten, das ist halt fernab von Inklusion und auch von Teilhabe sozusagen in der Gesellschaft. Also wenn ich jetzt zum Beispiel auch sehe, was der Timo, unser Mitarbeiter, alles so kann, also der würde in so einer Werkstatt zum Beispiel komplett untergehen. Und dann gleichzeitig gibt es, glaube ich, Menschen, die haben eine Behinderung und für die ist sowas genau das Richtige. Aber es gibt eben auch genauso diese Leute, die für die das nicht das Richtige ist. Und ich glaube, es ist wichtig, dass man vielleicht als Gesellschaft auch da dann eine gewisse Offenheit und auch Interesse in gewisser Weise auch dafür hat, zu sagen, ja, dann ist jetzt zum Beispiel mal jemand mit der und der Behinderung auch bei uns in der Firma, weil der hat die und die Stärke und dann guckt man, wie man ihn mit der Stärke auch in der Firma integrieren kann und dass man da vielleicht ein bisschen individueller auch dran geht und guckt, was ist für die Person richtig und dann schafft man es vielleicht auch, die in ein normales Unternehmen zu integrieren.
Ja, ich glaube, es ist einfach so, dieser Zugang zum freien Arbeitsmarkt ist so schwer,
Total.
weil man einfach auch abgestempelt wird als Mensch mit Behinderung und dann überhaupt nicht die Chance bekommt, sich da beweisen zu können. Und dann ist einfach die Werkstatt der einfachste Weg oder der mit dem geringsten Widerstand vielleicht auch,
Voll.
aber nicht unbedingt der befriedigendste.
Nee, also die Werkstätten versuchen ja auch irgendwie ihren Job zu machen. Ich finde, man kann das auch gar nicht verurteilen. Und es gibt ja auch viele, für die ist das genau das Richtige. Aber ich glaube, es geht ja auch vor allem dann um die, für die das nicht das Richtige ist. Und die auch gerne irgendwie Lust hätten, einen Job zu machen, wo sie ein richtiges Gehalt bekommen, irgendwie Anerkennung sozusagen auch kriegen, vielleicht auch ein Stück, die vielleicht auch die Karriereleiter aufsteigen können. Also, dass man überhaupt diese Option vielleicht offen hält für diese Leute.
Einfach wirklich so dieses normale Berufsleben, diese normale Erfahrung machen bei der Arbeit, wird vielen Menschen mit Beeinträchtigung einfach verwehrt, ein Stück weit. Ich meine, ich sehe es bei meinem Bruder, der ist 5 Jahre älter als ich und hat dann quasi den Hauptschulabschluss gemacht und dann auch so eine Art Schulung, Fortbildung bei so einem Träger und ist dann aber auch danach direkt in die Werkstatt, weil irgendwie auch schon klar war, dass er gar nirgends anders hingehen wird können. Und es ist auch total frustrierend, denke ich, für ihn, weil er einfach so keine Perspektive hat, auch da jemals irgendwo da rauszukommen, woanders hinzugehen.
Ja, voll. Und man wünscht es den Leuten ja. Also ich wünsche mir ja auch, dass ich einen Job finde oder eine Tätigkeit habe, die mich erfüllt. Und genauso wünschen sich das ja, denke ich mal, die Leute auch. Also so ein bisschen die Möglichkeit, ein eigenständiges Leben zu führen, irgendwie finanziell vielleicht auch unabhängig zu sein vom Staat oder von den Eltern. Also, dass man da auf eigenem Bein stehen kann, ist ja auch irgendwie das, was dann dadurch ein bisschen verwehrt wird, wo ja die Möglichkeit vielleicht immerhin schön wäre, dass man das machen kann.
Deine Schwester ist ja jünger als du. Hast du die ersten Jahre deiner Kindheit, deines Großwerdens ohne Geschwisterkind erlebt und wurdest dann so ein bisschen vielleicht da auch mit konfrontiert, dass du jetzt eine Schwester hast, die Down-Syndrom hat? Also du kanntest quasi einen davor und einen danach. Wie war das so für dich dann in dem Moment und auch danach bis heute mit Schwestern mit Behinderung groß zu werden und erwachsen zu sein?
Ja, das stimmt. Also ich war quasi Einzelkind in meiner Kindheit und dann kamen meine Schwestern dazu. Also ich glaube, dass es für mich jetzt sogar ganz spannend ist, weil ich in der Retrospektive jetzt so eine gewisse Distanz habe. Ich habe noch eine Schwester, die ist 2 Jahre jünger als meine Schwester mit Down-Syndrom. Das heißt, die wachsen so richtig wie Geschwister auf und ich glaube, für die beiden ist das nochmal eine ganz andere Dynamik. Dadurch, dass ich dann ja 14 Jahre Altersunterschied habe, glaube ich, habe ich dann eine ganz gute Distanz. Als wir das herausgefunden haben, zum Beispiel, also die Diagnose bekommen haben, erinnere ich noch, wir alle waren erstmal halt auch geschockt, weil man hatte eben ja noch nicht so einen richtigen Bezug dazu. Es ist ja auch einfach eine krasse Veränderung und ich glaube, man darf sich die auch gar nicht so abreden. So natürlich ist das ein Schock und auch was anderes, als was man natürlich am Anfang dann erwartet. Also man wächst da so rein. Für mich ist meine Schwester einfach meine Schwester. Wenn ich so sehe, dass es ihr zum Beispiel irgendwie in der Schule nicht so gut geht oder dass sie sich schwer tut mit so vielen verschiedenen Kindern oder so, dann blutet eher so ein bisschen mein Herz, weil ich mir so denke, ach, muss doch nicht. Also ich will eigentlich eher einfach immer das Beste für die Kleine.
Es ist immer so schwer zu beschreiben, für Außenstehende vor allem. Weil man kennt es ja einfach selbst nicht anders. Also man hat dann den Bruder, die Schwester und der, die ist dann behindert und so ist es. Und dann ist es für einen selbst ja auch total normal. Aber sobald man irgendwie rausgeht in die echte Welt quasi außerhalb der eigenen vier Wände, ist es eben doch für viele, die es dann sehen, eben nicht normal. Und man wird dann auch konfrontiert mit teilweise nicht so schönen Reaktionen. Und wird da, glaube ich, auch stärker dran, auch persönlich, aber es ist auch eine schwierige Erfahrung teilweise.
Voll. Also ein Satz, den man ja auch total oft hört, der ist ja auch irgendwie mein Beileid oder so. Und es gibt ja gar kein Beileid. Also erstmal ist jemand geboren oder ist jetzt jemand hier. Es ist nicht jemand gestorben, sondern ist jemand geboren. Also das ist ja das Gegenteil. Und das ist auch so ein bisschen was, was ein bisschen auch einfach durch unsere Gesellschaft so kommuniziert wird. Ich habe ja mal ein Jahr Psychologie studiert und kannte mich da aber davor ja auch schon mit dem Thema Trisomie 21, also Down-Syndrom, eben durch meine Schwester gut aus. Und dann hatte die Dozentin im Hörsaal vor uns 200 Studierenden irgendwie das Down-Syndrom erklärt und meinte, die Menschen sind schwer krank und leiden unter ihrer Krankheit. Also es war irgendwie ihr Wortlaut. Ich bereue fast bis heute, dass ich mich nicht gemeldet habe und gesagt habe, so, dass sie das so nicht lehrt. Also wenn sie das so den Leuten lehrt, ist es ja auch klar, dass die Leute das dann so lernen. Es ist ja, wenn es einem so beigebracht wird. Das ist halt ein bisschen das, was dann auch so ein bisschen man natürlich selber so Bias mitnimmt, also so Vorurteile, die einem dann irgendwie einfach kommuniziert werden. Dabei, also meine Schwester leidet wirklich nicht. Also natürlich leidet sie, wenn jemand sie ausgrenzt oder wenn sie was nicht versteht oder so. Und das, darunter leidet sie, aber darunter würde ich auch leiden. Und natürlich leiden Menschen mit Down-Syndrom eher, wenn sie zum Beispiel anfälliger sind für Krankheiten oder so. Das ist natürlich das, worunter sie dann leiden. Aber sie leiden jetzt nicht darunter, dass sie per se zum Beispiel mit dem Down-Syndrom geboren sind. Es gibt natürlich auch Behinderungen, an denen man leidet.
Ja, das ist auch immer so schwer zu sagen, eine Behinderung zu haben, kann ja von bis alles bedeuten, was du vorhin schon meintest, mit auch dem Schweregrad und so. Das kann man auch gar nicht über einen Kamm scheren oder pauschalisieren. Das ist auch jeder Mensch ist anders, auch Menschen ohne Behinderung ist nicht einer wie der andere. Also es wäre auch irgendwie vielleicht ein bisschen zu stark vereinfacht zu sagen, so, das sind die Behinderten und das sind nicht Behinderten. Es gibt nicht nur Schwarz und Weiß, es ist einfach auch alles dazwischen möglich und alle Abstufungen. Wenn du jetzt so überlegst, deine Familie, wie würdest du sagen, seid ihr vielleicht anders als andere Familien, die nicht Kinderbehinderung haben zum Beispiel?
Also ich würde vor allem sagen, dass wir irgendwie eine gewisse Offenheit entwickelt haben, vor allem zu diesem Thema. Man entwickelt einfach so eine Sensibilität irgendwie für diese ganzen Details, die man auch gar nicht entwickeln kann, glaube ich, wenn man da gar nicht so einen direkten Bezug zu hat. Dadurch habe ich, glaube ich, auch einfach deutlich mehr Empathie entwickelt, auch generell gegenüber anderen Menschen. Wenn ich irgendwie mal sehe, dass es jemandem irgendwie nicht gut geht, weil er irgendwo nicht reinpasst oder weil, ich meine, es muss ja auch nicht mal eine Behinderung sein. Es kann ja auch sein, dass jemandem, der keine Behinderung hat, zum Beispiel das Arbeitsleben oder so ein 9-to-5-Job irgendwie gar nicht passt oder so. Und dann denke ich mir immer, wir sind so individuell, ob jetzt mit Behinderung oder ohne oder also jeder Mensch ist doch so unterschiedlich und dass man da irgendwie vielleicht mit einer gewissen Empathie einfach an jeden rangeht und guckt, was ist für die Person am besten und was sind die Stärken von der Person und was sind die Schwächen. Also ich glaube, ich habe einfach Empathie entwickelt dadurch.
Also eigentlich auch davon profitiert, klingt jetzt irgendwie auch wieder so zu berechnend, aber schon irgendwie auch was Gutes da für dich rausziehen können durch diese Erfahrung, einfach, dass du dann selbst auch als Mensch daran gewachsen bist.
Auf jeden Fall. Also erstmal meine Schwester, die ist ja genauso richtig, wie sie ist. Und also ich glaube wirklich, ich habe durch sie einfach so Offenheit gelernt. Ja, vor allem aber auch dieses Thema Inklusion. Also ich bin ehrlich gesagt dankbar, dass ich das durch meine Schwester überhaupt den Zugang dazu bekommen habe. Sonst hätte ich mich ja auch nie so richtig damit informiert und ich hätte irgendwie gedacht, ja, genau, es gibt Menschen mit Down-Syndrom oder so. Aber dadurch, dass ich jetzt diesen Zugang dazu habe, habe ich ja überhaupt gemerkt, auch vielleicht, was da für ein Riesenthema noch hintersteckt und was für eine Relevanz das auch hat. Und es ist auch zu so einem Herzensthema geworden. Und also es bereichert mich ja auch irgendwie mit so einem Thema, ja, versuchen mit voranzutreiben.
Und sonst gäbe es ja auch Society gar nicht, sonst gäbe es
Ja.
euer Label nicht und eure Mission nicht und dann würden es weniger Menschen auch mitbekommen, wenn ihr nicht diese, ja auch vielleicht teilweise schon fast Aufklärungsarbeit machen würdet. Ich meine, das Thema ist, glaube ich, auf Social Media schon auch groß geworden. Es gibt ja viele Accounts, die da auch relativ erfolgreich sind. Auch irgendwie Notch is Down oder es gibt auch so eine
Tabea.
Schweizerin, die ihre Schwester immer zeigt und Fabienne heißt die, glaube ich, die da auch relativ erfolgreich ist. Ja, man hat langsam so ein bisschen mehr Awareness dafür. Und auch große Werbekampagnen, da gab es ja auch dieses Jahr diese aus Kanada, der USA, Assume That I Can oder sowas, wo dann,
Ja,
ja, fand ich auch
genau.
richtig cool.
Die machen auch jedes Jahr eine Kampagne und die sind jedes Mal on point. Also die machen das so gut. Ich glaube, die haben da auch irgendeine große Agentur oder so, die das vielleicht mit denen macht, weil die sind so professionell.
Aber ihr macht es auch ohne Agentur sehr gut und sehr professionell, finde ich. Also Hut ab für eure Kommunikationsarbeit.
Danke dir.
Jetzt bist du mittlerweile fast 25 und deine Schwester wird auch älter und deine Mutter aber auch. Und irgendwann wird der Punkt kommen, dass deine Mutter vielleicht mehr Unterstützung braucht und das nicht mehr so gut handeln kann. Also jetzt nicht in den nächsten 10, 20, 30 Jahren hoffentlich, aber irgendwann vielleicht. Deswegen ist es vielleicht auch noch aktuell für dich weit weg, das Thema. Aber hast du schon mal überlegt, wie es dann wohl werden wird, wenn es soweit ist? Dass du mehr irgendwie mit einsteigen musst in die Betreuung oder nicht, Verantwortung für deine Schwester noch stärker übernehmen wirst, ein Stück weit.
Also ist tatsächlich ein Thema, was bei mir im Kopf noch so ganz weit in der Ferne ist. Ich glaube aber auch dadurch, dass wirklich meine Mama und ich so ein enges Verhältnis haben und ich auch mit meiner Schwester ein enges Verhältnis habe, generell von der Familie von meiner Mama, also wir sind irgendwie eine sehr enge und unterstützende Familie und ich werde ja auch irgendwie von denen immer auf meinem ganzen Weg irgendwie unterstützt und eigentlich alles, was die sehen wollen, ist, dass ich glücklich bin und genau das Gleiche würde ich mir ja andersrum auch wünschen. Also wenn jetzt meine Schwester irgendwie Unterstützung bräuchte und ich ihr die geben kann, wirklich keine Sekunde zögern und ihr die geben wollen. Also ich hoffe natürlich auch, dass es dann zu dem Zeitpunkt, was hoffentlich noch ganz lange hin ist, vielleicht ja noch weitere Möglichkeiten gibt, irgendwie auch von uns als Gesellschaft. Vielleicht können Menschen mit Down-Syndrom oder Menschen mit Behinderung generell ja dann auch schon ganz andere Möglichkeiten in unserer Gesellschaft haben, sodass das vielleicht ja auf alle Schultern so ein bisschen dann auch gefrachtet wird. Wer weiß.
Daumen sind gedrückt auf jeden Fall. Und für dich persönlich, jetzt bist du mit dem Studium gerade fertig und bist in dem Label stark involviert, aber hast du auch sonst weitere Pläne noch? Willst du das hauptberuflich machen? Willst du was anderes vielleicht noch einschlagen, in andere Richtungen gehen? Wie geht's bei dir weiter?
Ja, ich fange tatsächlich zum Oktober noch einen Master an und habe auch durch iSociety so ein Interesse an Entrepreneurship generell entwickelt. Dadurch mich ja durch iSociety gezwungenermaßen so ein bisschen damit auseinandersetzen müssen, wie macht man denn überhaupt wirtschaftlich auch ein Unternehmen und vor allem das Thema Social Entrepreneurship. Das ist auch hier in Hamburg ein recht aktuelles Thema. Also wie kann man Wirtschaft und gesellschaftliche, nachhaltige und soziale Interessen so ein bisschen vereinen, sodass das auch Hand in Hand geht. Das ist so ein Bereich, der mich auch generell unabhängig jetzt von iSociety, aber vor allem durch iSociety eben sehr interessiert und mir gut vorstellen kann, mich auch dann im Master eben ein bisschen zu konzentrieren. Der Master ist dann nämlich in Entrepreneurship auch. Mein Traum wäre natürlich, dass wir das jetzt schaffen, iSociety richtig auf stabile Beine zu ziehen. Aber man muss auch sagen, das ist noch ein langer Weg. Also bis wir wirklich richtig stabil sind, ich glaube, da gibt es noch ganz, ganz viele Schritte. Aktuell ist es ja einfach ein Riesenherzensprojekt und natürlich wäre es mein Wunsch, dass wir das schaffen, aber ob das überhaupt möglich ist und alles, das zeigt sich, denke ich mal, in den nächsten Jahren oder so. Wenn nicht, ich habe generell Lust am Gründen gefunden, muss ich sagen. Also auch was anderes in Richtung Social Entrepreneurship zu gründen, aber bin ich auch offen für alles, was mich bereichert. Also da bin ich ganz guter Dinge und einfach offen auf das, was kommt.
Ich meine, das muss man sowieso sagen, das Leben ist so unberechenbar, man kann das gar nicht so weit im Voraus planen, glaube ich.
Nee,
Aber wenn du
genau.
jetzt auch schon so die Leidenschaft entdeckt hast fürs Gründen und auch für Social Impact Unternehmen und Organisationen, dass dir da vielleicht auch echt so eine Nische gefunden für dich, wo du auch immer wieder gründen kannst oder irgendwo auch einsteigen kannst, ja echt in Firmen, die schon sich da engagieren auf dem Feld. Ich glaube, du hast einiges. Es wird ja auch immer mehr nachgefragt, auch zu Nachhaltigkeit, soziale Gerechtigkeit, also Fair Trade wäre so der Anfänger gewesen, vielleicht sind noch so viel mehr Initiativen. Da gibt es bestimmt auch einige Gelegenheiten für dich dann oder für euch.
Bin gespannt, es entwickelt sich ja auch super viel aktuell in der Richtung noch.
Ich stelle immer allen Gästen zum Ende zwei Fragen, die will ich dir auch dir stellen. Mhm. Und zwar zum einen, worauf bist du besonders stolz?
Also ich bin zum einen stolz darauf, glaube ich, dass ich sag mal, mir treu geblieben bin. Ich meine, man kann sich ja auch schnell jetzt beruflich betrachtet auch vom Geld leiten lassen und sagen, da verdiene ich jetzt schneller mehr oder so. Und dass ich jetzt so, ja, dass ich also Society eigentlich einfach gemacht habe und jetzt gar nicht so viel darüber über die ganzen Vor- und Nachteile nachgedacht habe, sondern einfach gesagt habe, das ist jetzt meine Überzeugung und das möchte ich jetzt auch zeigen. So stehe ich jetzt auch ein und das eben auch weiterhin tue. Ich glaube, dass ich eigentlich immer die Wege auch verfolge, zu denen es mich irgendwie zieht, also wo ich irgendwie das Gefühl habe, darin gehe ich auf. Und ich glaube, das ist auch das, wo man weiterhin vielleicht einfach genau das einschlagen sollte. Also das, wohin es einen zieht, ist auch vielleicht das, wo man hin sollte. Und dann wird man schon die richtigen Erfahrungen machen.
Das sagt sich immer so leicht. Aber ich denke auch, also im Prinzip ist man gut beraten, wenn man so im Leben entscheidet, nach solchen Kriterien. Wenn du jetzt schon so weißt, dass deine Leidenschaften in die Richtung irgendwo gehen, dass du auch dann entsprechend deinen Weg in die Richtung einschlägst, also einer Leidenschaft zu folgen. Ich glaube, das ist immer so ein bisschen schwierig, das auch wirklich zu tun, weil es dann eben doch auch den Ruf des großen Geldes irgendwo anders gibt vielleicht oder andere Chancen sich auftun, als man wirklich so auf seinen Bauch auch hört ein Stück weit und dann vielleicht gegen Widerstände und gegen Kritiker angeht und das trotzdem macht.
Ich merke das auch bei iSociety. Also wir haben damit uns ja selber noch nie irgendwas ausgezahlt. Also es ist für uns wirklich bis zu diesem Datum komplettes Ehrenamt so gesehen. Und mir geht es dabei auch gar nicht um das Geld. Natürlich ist es schon, wenn wir das weitermachen wollen, irgendwann muss ja irgendwie Geld rumkommen, weil ich muss meine Miete ja auch irgendwann sozusagen dann auch richtig, so, ich muss ja auf eigenem Bein stehen. Aber während ich jetzt noch studiere, ist es natürlich der Wunsch, dass damit Geld rumkommt und nicht, dass nur das Geld kommt. Man muss irgendwie seine Leidenschaft ja wirklich finden. Und wenn man diese Leidenschaft hat, am besten Weg finden, diese Leidenschaft auch finanziell tragbar zu machen. Ja, was gibt Schöneres, was man liebt und dann sich damit auch sein Leben finanzieren zu können.
Was wünschst du dir noch im Leben, außer mit schönen Dingen dein Leben zu finanzieren? Was wünschst du dir noch im Leben? Genau, das ist die Frage.
Ich tue mich sehr schwer mit Entscheidungen. Das habe ich jetzt auch beim Master-Thema gemerkt. Ich habe mich sehr schwer damit getan, zu entscheiden, wo ich diesen Master mache, welchen ich mache. Und dann auch alles tausendmal überdacht. Also Overthinking ist, glaube ich, mein zweiter Name. Am Ende treffe ich immer die richtigen Entscheidungen. Aber dass ich in der Hinsicht vielleicht ein bisschen selbstbewusster noch oder weniger struggle einfach. Also das wünsche ich mir so ein bisschen für mich selber, weil mir das, glaube ich, viele Gedankenkreise nehmen würde, die ich für schönere Dinge nutzen könnte. Und all over wünsche ich mir wirklich einfach, dass ich irgendwas mache, ob jetzt privat oder beruflich, woran ich Spaß habe und auch die Menschen in meinem Umfeld irgendwie in dem aufgehen, was sie machen. Das klingt ein bisschen wahrscheinlich jetzt langweilig, aber dass einfach alle wirklich gesund sind, weil das ist das Wichtigste und alles andere kommt danach.
Das wünsche ich euch allen auch. Mit der Gelassenheit und dem nicht so viel überdenken und grübeln, das kann ich gut nachvollziehen, dass du dir das wünschen würdest. Würde ich mir auch. Wenn du einen Weg findest, wie man das erreicht, dann gib mir Bescheid und will ich den kopieren. Wir arbeiten zusammen dran, würde ich sagen.
Ja, finde ich gut.
In diesem Sinne, denken wir jetzt nicht viel weiter nach, sondern machen hier und heute Schluss und hören uns ganz bald wieder. Hat Spaß gemacht. Danke, dass du da warst und bis bald.
Danke für die Einladung. Tschüss.
So, das war's schon wieder. Vielen Dank fürs Einschalten. Ich hoffe, ihr hattet auch mit dieser Folge eine gute Zeit und konntet aus unserem Gespräch was für euch selbst mitnehmen. Wenn ihr weitere Lebensgeschichten hören wollt, dann klickt euch gerne durch die bisherigen Folgen. Die nächste kommt bestimmt demnächst. Und bis dahin könnt ihr auch auf Instagram meinem Kanal folgen mit Hintergründen über die einzelnen Gäste unter geschichtenausdemleben.podcast. Bis dahin, liebe Grüße und macht's gut!